Ja, ihr habt es heute schon gehört. Heute wird es um den Glauben Abrahams gehen und um sein geduldiges Gottvertrauen. Und meine Frage in dieser Predigt wird heute sein, was können wir denn eigentlich von diesem Glauben Abrahams für unser eigenes Leben lernen? Ich möchte gerne am Anfang der Predigt noch mit uns beten. Herr, danke für deine Gegenwart hier. Groß ist dein Name, heilig ist dein Name. Wir haben es gerade gesungen und wir loben und wir preisen dich heute. Herr, dieser Gottesdienst soll zu deiner Ehre dienen. Und wir bitten dich darum, dass du uns jetzt, dass du in dieser Predigt zu uns sprichst. Herr, ich bitte dich, dass du mir die richtigen Worte gibst, dass ich das weitergebe, was du möchtest. Und dass du uns allen hier aufmerksame Ohren schenkst, auf dich zu hören. Amen. Ja, vielleicht kennst du das, wie es ist, lange auf etwas zu warten. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Frankfurt, bei mir, wo ich wohne, da ist es so, dass es völlig üblich und völlig eingebürgert ist, dass Fußgänger und Radfahrer immer ganz konsequent die roten Ampeln missachten. Es liegt einfach daran, dass wir Menschen nicht gerne warten. Wir wollen nicht warten und ganz besonders heutzutage nicht, weil wir so gewohnt sind, alles immer und sofort zur Verfügung zu haben. Alle Nachrichten gibt es auf einen Blick. Alles kann man mit einem Klick sofort kaufen. Und unsere kurzlebige Gesellschaft, die handelt aus Angst heraus. Die handelt aus der Angst heraus, oft etwas zu verpassen. Wir fühlen uns ständig unter dem Druck, die Zeit bestmöglich auszukaufen, auszunutzen, um alles im Leben mitnehmen zu können, was geht. Und da werden wir manchmal in unserer Gesellschaft so ungeduldig wie kleine Kinder. Aber heute wollen wir uns mit Abraham beschäftigen, mit einem sehr außergewöhnlichen Menschen, der sein Leben lang geduldig darauf gewartet hat, bis Gott sein Versprechen an ihn erfüllt. Und ich will euch heute einfach mal die Geschichte von diesem Menschen, Abraham, erzählen und fragen, wie hat Abraham Gott vertraut und was können wir dann heute daraus lernen? Wenn wir uns diese Person angucken, dann ist ganz wichtig, dass Abraham tatsächlich eine reale, historische Persönlichkeit war. Das war wirklich ein Mensch, der gelebt hat. Er wurde vor ungefähr 4000 Jahren im heutigen Irak geboren. Und der einzige Grund, warum wir heute noch seinen Namen kennen, ist, dass sein Leben nun mal sehr spannend verlaufen ist und dass es aufgeschrieben wurde. Heute bildet es einen Teil der Bibel. Ihr könnt die ganze Geschichte von Abraham gerne mal zu Hause nachlesen im ersten Buch Mose in den Kapiteln 12 bis 25. Abrahams Geburtsname war eigentlich Abram und er lebte in der mesopotamischen Stadt Ur im heutigen Irak. Das war damals eine große, florierende Metropole, eine Perle der antiken Hochkultur. Heute sind große Teile der antiken Stadt archäologisch erschlossen und Ur gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht, wie es damals ausgesehen haben könnte in Ur. Damals war das ein ganz wichtiger Handelshafen, diese Stadt. Es war eine Stadt mit riesigen Palästen. Es war die erste Stadt der Welt, in der es in manchen Stadtvierteln sogar fließendes Wasser in den Häusern gab. Und es gab riesige Tempelanlagen für die verschiedensten Götter. Die Hauptgötter von Ur, das waren der Mondgott Nanna und die Göttin Ningal, die jeweils riesige Tempel in der Stadt hatten. Abram war ein reicher Mann aus einer angesehenen Familie in dieser Stadt. Seine Frau hieß Sarai und Abram und Sarai hatten nur ein großes Problem in ihrem Leben. Sarai konnte keine Kinder bekommen. Und das war in der damaligen Kultur die allergrößte mögliche Schande. Wenn die Freunde und Nachbarn Abram sahen, dann haben sie sofort angefangen, hinter seinem Rücken über ihn zu tuscheln. Welchen Gott er wohl verärgert haben musste, dass er keine Kinder hatte. Abram war reich, aber sein ganzer Reichtum hat ihm nichts genützt, weil er keinen Erben hatte. Sein ältester Hausknecht, Eliezer von Damaskus, würde einmal seinen ganzen Besitz erben. Und Abraham selbst hatte niemand, der seinen Namen weitertragen würde. Dazu kam noch, dass Abrams Name tatsächlich denkbar unpassend war. Denn der Name Abram bedeutet so viel wie großer Vater oder erhabener Vater. Und stell dir mal vor, da lernt Abram jemanden kennen und er sagt, oh, großer Vater, was für ein schöner Name, wie viele Kinder hast du denn? Dann muss Abram immer sagen, tja, eigentlich habe ich gar keine Kinder. Abram und Sarai müssen sehr unter ihrer Kinderlosigkeit gelitten haben. Sie sahen zu, wie ihre Freunde und Nachbarn alle eigene Söhne und Töchter bekamen. Die wurden groß, zogen auch in die Nachbarschaft, gründeten eigene Familien und Abram und Sarai blieben allein. Und irgendwann fanden sie sich wahrscheinlich damit ab. Beide wurden ziemlich alt. Abram war 75 Jahre alt, Sarai 65 Jahre alt und natürlich hatten sie in diesem Alter dann keinerlei Hoffnung mehr, noch Kinder zu bekommen. Aber eines Tages kam Abram nach Hause und sagte, du, ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen. Ein Gott ist mir erschienen und er hat zu mir gesagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich werde dich segnen und dir einen großen Namen machen. Verstehst du, was das heißt, Sarai? Wir werden Kinder bekommen. Wir werden eine eigene Sippe gründen. Wir werden zu Stammeltern eines ganzen Volkes werden. Sarai hat sich vermutlich gedacht, okay, wenn du das sagst, sicher. Der Abraham sagt, ja, aber da ist noch was. Dieser Gott hat auch zu uns gesagt, wir sollen uns schon mal auf unseren Umzug vorbereiten. Sarai sagt, oh ja, natürlich. Ja, wenn wir Kinder haben, dann brauchen wir natürlich ein größeres Haus. Ich habe da ein schickes Haus in der Oberstadt gesehen. Stell dir vor, die haben sogar fließendes Wasser. Da könnten wir doch hinziehen. Abraham sagt, nein, nein, dieser Gott hat eigentlich gesagt, wir sollen in ein anderes Land ziehen. Ganz weg aus unserer Heimat. Ein völlig neues Leben beginnen. In einem Land, das er mir erst noch zeigen möchte. Sarai sagt, okay, was? Was? Irgendwohin? In ein unbekanntes Land ziehen? Da müssten wir ja in Zelten schlafen. Und das in unserem Alter. Welcher Gott war das denn, der so etwas Verrücktes von dir verlangt? War das der Mondgott? War das der Sonnengott? Abraham sagt, naja, also es war eigentlich ein Gott, für den es gar keinen Tempel in der Stadt gibt. Nicht mal eine Statue. Ein völlig unbekannter Gott. Ohne Tempelkult, ohne Priester, ohne große Religion. Sarai sagt, so ein komischer Gott? Und der verlangt wirklich von dir, dass wir unsere Heimat verlassen, dass wir als Nomaden leben? Und Abraham sagt, ja, ganz genau so. Tja, und so kommt das, dass Abram und Sarai umziehen. Sie ziehen zuerst nach Haran, in die Nähe der heutigen Türkei, an die Grenze zwischen Syrien und der Türkei. Und dann packen sie ihren ganzen Haushalt ein und ziehen in das Land Kanaan, in das heutige Israel. Sie leben dort in Zelten, treiben Handel mit den Eingeborenen, züchten Vieh. Und es passiert sehr viel in dieser Zeit. Abraham zieht kurz nach Ägypten, dann wieder zurück nach Kanaan. Er führt Krieg, er befreit seinen Neffen aus der Gefangenschaft feindlicher Könige. Er wird vom berühmten Priesterkönig Melchisedek gesegnet. Aber jahrelang passiert eine Sache nicht. Das Versprechen Gottes erfüllt sich nicht. Sarai bekommt immer noch kein Kind. Sie wird älter und älter und nichts passiert. Aber dann lesen wir in 1. Mose 15, das könnt ihr gerne aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. 1. Mose 15, da lesen wir dann, dass Gott Abraham noch einmal erscheint. Und er verspricht ihm wieder, du wirst ein Kind bekommen. Abraham hat zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Hoffnung mehr. In 1. Mose 15, Vers 2, da sagt er zu Gott, ach komm, weißt du, das wird doch sowieso nicht passieren. Aber Gott verspricht es ihm noch einmal. Und er sagt sogar zu ihm, du wirst so unzählbar viele Nachkommen haben, wie es Sterne am Himmel gibt. Und dann passiert da etwas ganz Außergewöhnliches. Das lesen wir in 1. Mose 15, Vers 6. Da steht dann einfach, Abraham glaubte dem Herrn und der rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Tja, das Problem ist, direkt nach diesem Gespräch mit Gott, direkt als dieses Gespräch mit Gott zu Ende ist in der Bibel, da ist der erste Satz nach dem Gespräch, den wir lesen, in 1. Mose 16, Vers 1, Abrahams Frau Sarai gebar ihm keine Kinder. Die Verheißung Gottes hat sich immer noch nicht erfüllt. Und in ihrer Verzweiflung beschließt Sarai daraufhin, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Sie schlägt Abraham vor, eine ägyptische Dienerin zur Frau zu nehmen und mit ihr ein Kind zu bekommen. Und Abraham ist so frustriert, dass er zustimmt. Und dieser Plan geht tatsächlich auch auf. Abraham und die Dienerin Hagar bekommen zusammen einen Sohn, den sie Ismael nennen. Abraham ist zu diesem Zeitpunkt schon 86 Jahre alt und endlich scheint sein Lebenstraum in Erfüllung zu gehen, sein sehnlichster Wunsch. Nur das Problem ist, das entspricht gar nicht Gottes Plan. Gott wollte, dass Abraham noch wartet, dass er auf ihn vertraut, dass er geduldig wartet, bis Gott sein Versprechen einlöst. Aber das Ehepaar hat stattdessen eigenmächtig gehandelt, nicht am Vertrauen auf Gott festgehalten, sondern versucht, seinen eigenen Weg zu finden. Und daraufhin herrscht erst einmal 13 Jahre lang Schweigen zwischen Gott und Abraham. Als Gott das nächste Mal mit Abraham spricht, ist Abraham schon 99 Jahre alt. Und dieses Gespräch lesen wir dann in 1. Mose 17. Da heißt es dann, dass Gott wieder Abraham erscheint und ihm wieder das Versprechen gibt, Sarai und du, ihr werdet ein Kind haben. Und Abraham sagt zu Gott, ja komm, ich habe doch jetzt Ismael, das reicht doch. Aber Gott sagt, nein, Sarai wird einen Sohn haben, den Sohn der Verheißung. Ismael wird auch ein großer Fürst werden, aber dein nächster Sohn soll Isaak heißen und mit ihm werde ich meinen Bund schließen. Das Siegel dieses Bundes wird dann das Zeichen der Beschneidung. Und Gott sagt auch, Abraham soll sich einen neuen Namen geben. Sarai soll von jetzt an Sarah heißen, das bedeutet Fürstin. Und Abraham soll Abraham heißen. Das bedeutet Vater einer Menschenmenge. Und jetzt wird die ganze Sache ja noch verrückter. Stell dir mal vor, Abraham trifft jetzt seine Freunde und sagt zu ihnen, hört mal, Gott hat mir einen neuen Namen gegeben. Und sie sagen, okay, und wie heißt du jetzt? Ich heiße jetzt Vater einer Menge, denn ich werde zum Stammvater vieler Nationen werden. Dann sagen alle seine Freunde, was, wie bitte? Du hast einen einzigen Sohn, was redest du denn da bitte? Das ist doch kompletter Unsinn. Aber Abraham nimmt diesen neuen Namen an. Er vertraut darauf, dass Gott ihn irgendwann bestätigen wird, dass er sein Versprechen einlösen wird. Er glaubt jetzt wieder an die Verheißung. Und er glaubt so fest daran, dass er sogar bereit ist, einen fürchterlichen neuen Namen einzunehmen. Dass Abram sich jetzt Abraham nennt, das ist tatsächlich ein großer Glaubensschritt. Denn der Name musste bei allen seinen Bekannten furchtbar peinlich sein. Und etwas später, nochmal ein Kapitel weiter in 1. Mose 18, da lesen wir dann, dass Gott noch einmal zu Abraham kommt und ihm wieder sagt, deine Frau Sarah wird einen Sohn bekommen. Sarah hört das und in der Bibel steht, dass sie einen richtigen Lachanfall bekommt. Aber Abraham glaubt an Gott. Und tatsächlich passiert ein Jahr später das Unglaubliche. Dieses uralte Ehepaar bekommt einen Sohn, Isaak. Abraham ist zu diesem Zeitpunkt 100 Jahre alt und Sarah, seine Frau, ist 90. Der erste Sohn, Ismael, der wird später zum Stammvater vieler Stämme auf der arabischen Halbinsel und bis heute betrachten alle Araber ihn als ihren Vorfahren. Und Isaak, der wird zum Stammvater des Volkes Israel. Gott hat sein Versprechen gehalten. Und zwar bis heute. Heute sind Abrahams Nachkommen so zahlreich, dass man sie gar nicht mehr zählen kann. Etliche Völker stammen von diesem Mann ab. Und das alles, weil Abraham bereit war, im Alter von 75 Jahren in ein neues, unbequemes Leben aufzubrechen. Weil er bereit war, Gott zu vertrauen und geduldig auf Gott zu warten. Und er hat 25 Jahre lang gewartet. Das ist es, was mich an Abraham eigentlich am meisten beeindruckt. Sein krasses Vertrauen darauf, dass Gott tatsächlich ein Wunder tun würde. Gegen alle Hoffnung und gegen jede menschliche Erfahrung. Abrahams Geschichte ist ein Beispiel für uns. Deswegen möchte ich heute noch einmal einfach fragen, was sind die Kennzeichen von Abrahams Glauben? Wie hat Abraham auf Gott vertraut und was können wir daraus lernen? Und ich denke, wir können vor allem vier Sachen daraus lernen. Das erste ist, dass wir Gott vertrauen können, auch dann, wenn es sehr, sehr lange dauert. Abraham ist ja tatsächlich 100 Jahre alt, als Gott ihm seinen sehnlichsten Lebenswunsch endlich erfüllt. Er hat 25 Jahre lang gewartet, bis Gott sein Versprechen, das er gegeben hat, endlich einlöst. Das ist eine unglaublich lange Zeit. Stellt euch mal vor, wie viele Menschen schon Probleme damit haben, eine Minute an einer roten Ampel zu warten. Und das in diesem Alter. Das Zweite, was wir von Abraham lernen können, ist Vertrauen, auch wenn die Umstände dagegen sprechen. Um ganz ehrlich zu sein, man kann es einfach sagen, Sarah war halt einfach unfruchtbar. Es lag eindeutig an ihr, denn mit einer anderen Frau konnte Abraham ohne Probleme ein Kind bekommen. Und Unfruchtbarkeit, das war damals ein völlig unlösbares medizinisches Problem. Und schließlich war Sarah auch einfach zu alt. Ja, sie war fast 90 und hatte immer noch kein Kind. Und jetzt ein Kind zu bekommen, das ist einfach biologisch unmöglich. Abraham und Sarah haben ein bequemes Leben in Ur aufgegeben und haben sich in das Abenteuer gestürzt. Und trotzdem ist scheinbar nichts passiert. Im Gegenteil, die Umstände schienen immer schlechter zu werden. Das ist das, was wir eben aus dem Römerbrief gelesen haben, wo steht, dass Abraham gegen jede Hoffnung geglaubt hat, auf Hoffnung hin, obwohl es nichts zu hoffen gab. Und das ist für uns ein Vorbild. Egal wie die Umstände sind, letztlich hat Abraham doch an Gott festgehalten. Und das Dritte, was wir von Abraham lernen können, ist, dass wir Gott vertrauen können, auch wenn wir damit alleine stehen. Alle Bekannten müssen geglaubt haben, Abraham ist völlig verrückt geworden. Er zieht aus einer bequemen Stadt in ein unbekanntes Land, er lebt dort als Nomade, er glaubt wirklich, dass er im hohen Alter noch ein Kind bekommen wird, wenn er das tut. Er nennt sich sogar mit einem anderen Namen, der peinlicherweise Vater einer Menschenmenge bedeutet. Sogar Sarah muss lachen, als sie Gottes Verheißung hört, weil diese Verheißung auch einfach lächerlich ist. Aber Abraham glaubt Gott. Egal, was seine Freunde und Verwandten sagen, obwohl er damit alleine steht. Und schließlich, das ist das Wichtigste, können wir von Abraham auch lernen, vertrauen, auch wenn du gefallen bist. Abraham war ja kein perfekter Glaubensheld, sondern er war ein schwacher und fehlbarer Mensch. Und irgendwann, nach langer Zeit, ist sogar dieser Mensch an den Punkt gekommen, wo er den Glauben aufgegeben hat. Und nicht mehr weiter warten wollte. Nach 10 langen Jahren in Kanaan lässt Abraham sich dazu überreden, ein Kind mit einer anderen Frau zu zeugen, weil er einfach so frustriert ist und weil er glaubt, dass es mit Sarah nicht mehr klappt. Er zeigt immer wieder, dass sein Vertrauen auf Gott wackelig ist. Zuerst sagt er zu Gott, die Situation sei sowieso hoffnungslos. Später sagt er dann zu Gott oder bittet er Gott, Ismael so als Ersatz zu akzeptieren. Aber eine Sache ist ganz auffällig. Wenn Gott dann noch einmal mit Abraham redet und sein Versprechen erneuert, dann glaubt Abraham auch wieder. Und dann ist er auch bereit, große Glaubensschritte zu machen. Zum Beispiel der Umzug in ein fremdes Land oder eine Namensänderung. Und Gott ist immer wieder geduldig und gnädig mit Abraham. Er lässt ihn nicht fallen, sondern er hilft ihm immer wieder neu zu verstehen und immer wieder neu zu vertrauen. Gott kann sogar aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen. Er segnet auch Ismael, den Sohn, den Abraham eigentlich nie hätte haben sollen, und macht auch ihn zu einem großen und mächtigen Volk. Und jetzt noch einmal die Frage an dich. Wie ist denn das eigentlich bei dir, mit deinem Glauben? Wie sieht es da bei dir aus? Vertraust du Gott, auch dann, wenn es lange dauert? Bleibst du geduldig dran an Gott, in deinen Situationen, die dir Sorge machen oder die dich nerven? Glaubst du Gott auch dann, wenn du keine Veränderung bemerkst? Glaubst du auch dann, wenn sich scheinbar nichts bessert? Und wie sieht das bei dir aus mit deinem Vertrauen, auch wenn die Umstände dagegen sprechen? Manchmal sieht unser Leben ganz anders aus, als wir erwarten. Nichts wird besser, alles wird schlechter. Auch dann, wenn wir Gott vertrauen. Aber vertraust du ihm trotzdem? Das ist das Geheimnis wahren Glaubens. Dass das Vertrauen eben nicht nur da bleibt, wenn gerade alles gut läuft, sondern dass man sogar dann auf Gott vertraut, wenn alle Erfahrungen des Lebens, wenn jeder einzelne Tag dagegen zu sprechen scheinen. Das ist das sogenannte Dennoch des Glaubens. Zu sagen, das Leben läuft nicht wie erwartet, dennoch glaube ich an dich. Es erscheint mir völlig unmöglich und wird immer unwahrscheinlicher, dass du deine Verheißungen erfüllst. Dennoch halte ich an dir fest und vertraue dir. Abraham ist ein gutes Beispiel für dieses Dennoch des Glaubens. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir mit deinem Vertrauen, auch wenn du damit alleine stehst? Glaube bedeutet ja, an Gott festzuhalten, egal in welcher Situation und auch egal in welcher Gesellschaft. Eben nicht nur hier sonntags im Gottesdienst Christ zu sein, sondern eben auch montags auf der Arbeit und dienstags vor deiner Familie und mittwochs vor deinen Freunden und donnerstags im Bus und freitags in deinem Verein und samstags zu Hause. Es bedeutet, zum Glauben zu stehen und deinen Glauben zu bezeugen, egal was andere davon halten. Wie ist das bei dir? Und schließlich auch, wie ist das mit deinem Vertrauen, auch wenn du gefallen bist? Da kommen wir zum Thema Zweifel. Fakt ist nämlich, dein Glaube kann und wird manchmal ins Wanken geraten. Ein wankender Glaube ist sogar, ehrlich gesagt, der Normalzustand. Ich habe das letztens erlebt, da habe ich in einer Gemeinde gepredigt, bin danach nach Hause gefahren, habe mich hingesetzt und habe gesagt, Gott, ganz ehrlich, ich bin so frustriert, ich weiß gar nicht, ob ich gerade an dich glaube. Und zum Glück hat Gott dann geantwortet, weißt du was, Simon, ich glaube weiterhin an dich. Und das war das Gute daran. Auf eins können wir uns wirklich nämlich verlassen. Auch wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu. Wenn ich vom Weg Gottes abbiege und versuche, irgendwie meinen eigenen Weg zu gehen, dann bleibt Gott an der Abzweigung stehen. Und er wartet darauf, bis ich merke, dass mein Weg falsch war und wieder zu ihm zurückkehre. Und dann setzt er seinen Weg mit mir einfach fort. Deswegen auch ein ganz wichtiger Tipp an dich, wenn du einmal Zweifel in deinem Glauben hast oder wenn du sogar an der Existenz Gottes zweifelst, dann rede mit Gott darüber. Es hört sich jetzt ein bisschen schizophren an, wenn du an der Existenz Gottes zweifelst, mit Gott darüber zu reden, aber du selber wirst es nie schaffen, dich von Gott zu überzeugen, wenn du das irgendwie selber versuchst, sondern das kriegt nur Gott hin. Er ist der Einzige, der das kann. Du kannst deine Zweifel nicht zerstreuen, aber Gott kann das. Und Abraham kann dir da ein Vorbild sein. Abraham war kein Held im Glauben, sondern er war ein ganz normaler Mensch mit Fehlern und mit Schwächen. Der hat verständlicherweise immer wieder an Gott gezweifelt. Aber über lange Zeit hinweg ist er auch immer wieder zu Gott zurückgekommen und hat ihm immer wieder neu sein Vertrauen ausgesprochen. Und diese vier Sachen hier, Vertrauen, auch wenn es lange dauert, Vertrauen, auch wenn die Umstände dagegen sprechen, Vertrauen, auch wenn du damit alleine stehst und Vertrauen, auch wenn du gefallen bist. Diese vier Sachen, das sind Grundsätze des Glaubens, die wir von Abraham lernen können. Abraham glaubte dem Herrn und der rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Ich möchte noch einmal vorlesen, was wir eben schon gehört haben, was später der Apostel Paulus zu diesem Vers geschrieben hat. Der Apostel Paulus hat in Römer 4, Vers 23 bis 25 geschrieben, nicht nur um seinetwillen, um Abrahams Willen, steht geschrieben, dass es ihm angerechnet wurde, sondern auch um unseretwillen. Denn uns soll der Glaube ebenfalls als Gerechtigkeit angerechnet werden, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat. Jesus, der um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt worden ist. Abrahams Verheißung steht tatsächlich auch über unserem Leben. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir glauben, dann wird unser Glaube uns auch als Gerechtigkeit angerechnet. Die einzige Voraussetzung der Gerechtigkeit vor Gott ist unser Vertrauen. Geduldig im Glauben zu bleiben, egal wie die Umstände aussehen. Auf den Gott zu vertrauen, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat. Genauso wie Abraham auf Gottes Verheißung vertraut hat, die über seinem Leben stand. Und das wünsche ich uns allen heute. Ich wünsche uns allen so ein Vertrauen auf Gott, dass wir einfach geduldig im Glauben bleiben und Gott die Ehre geben, wie auch immer unsere Umstände aussehen mögen. Gott segne euch heute mit dem Glauben Abrahams. Amen.